Ich freue mich, mit euch gemeinsam den ersten Timotheusbrief auch durchgehen zu dürfen, weil er uns Einblick gibt in das Leben einer neutestamentlichen Gemeinde. Er gibt uns Einblick in die Lebensumstände eines jungen, in Verantwortung stehenden Mitarbeiters in der Gemeinde, eines Ältesten, wenn man so sagen möchte. Aber er gibt uns auch Einblick in die ganz unterschiedlichen Probleme, die die neutestamentliche Gemeinde hatte, dort in Ephesus. Da befinden wir uns, der erste Timotheusbrief. Wir wollen ihn wieder neu aufschlagen, das erste Kapitel. Und ich lese uns von Vers 3 bis Vers 11 vor. Der Paulus schreibt diesen Brief mit großer Wahrscheinlichkeit, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, aus Mazedonien, und richtet dieses Schreiben sowohl an Timotheus, seinen Mitarbeiter, den er dort in Ephesus zurückgelassen hat, als auch an die Gemeinde. Und nun kommen wir heute zu einigen Umständen in der Gemeinde in Ephesus, die beschrieben werden, und es gibt nun für den Timotheus Anleitung, wie er damit umgehen soll und was wichtig zu beachten ist. Es sind Anleitungen, die der Herr gibt für seine Gemeinde, auch für uns als seine Gemeinde. Ich lese uns die Verse vor. 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 3 bis Vers 11 lese ich uns vor. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, aufgerufen, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen, Diskussionen, die sind gemeint, als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes, der Anweisung, so könnte man es auch übersetzen, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem, leerem, inhaltslosen, das ist gemeint, Geschwätz zugewandt. Das sind nun Menschen, die damals in Ephesus auch ihr Unwesen getrieben haben. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Räubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Ich möchte am Anfang kurz mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. O unser himmlischer Vater, wir loben dich, dass du durch deinen Geist uns dieses Wort gegeben hast. Es kommt von dir. Und nun dürfen wir es hören. Es ist ein besonderer Schatz. Wir können davon leben. Wir können dadurch erzogen werden und angeleitet werden. Es hat Kraft, unser ganzes Leben zu verändern. Nun, Herr, bitte wir dich, dass diese Kraft für uns offenbar wird, dass du in unsere Herzen hineinredest und wir hören und verstehen können. Wirke an uns durch deinen Geist, durch dein Wort. Herr, wir befehlen uns dir an, mit allem, was uns auch hindern möchte, dir zuzuhören. Ob es nun Konzentrationsprobleme, Müdigkeit ist, es ist ganz egal, wir dürfen es dir hinlegen. O Herr, hilf, dass wir aufmerksam sein können und reich gesegnet werden können. Schenke auch Gnade zum Reden, ja, leite du auch mich an durch deinen Geist. In deine Hände wollen wir uns nun auch legen und uns dir anbefehlen. Amen. Nun, der Paulus befindet sich auf einer Missionsreise und aus dieser Missionsreise heraus, als er einmal eine Zeit hat finden können, richtet er nun diese Zeile an den Timotheus und an die Gemeinde in Ephesus. Und er hat nun einige Anliegen, die er dem Timotheus mitgeben möchte, zuallererst ganz persönliche Anliegen, dann aber auch Anliegen, die er der Gemeinde mitgibt und dem Timotheus und der Gemeinde zusammen mitgibt. Und diese wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und wenn wir sie uns anschauen, dann wollen wir dann dabei auch daran denken, dass sie vom Herrn kommen, dass es jetzt nicht darum geht, einfach sie als Anweisungen anzusehen, die wir nun so wie ein guter Soldat auf dem Kasernenhof einfach ergreifen und umsetzen, sondern dass wir unser Vertrauen eben auch in das Wort des Herrn Jesus Christus setze, dass er durch seine Anweisung uns auch wirklich auf den rechten Weg bringen kann. Aber diese Anweisung, die ist es, an die muss der Timotheus erinnert werden. Und die erste, ich lese es euch nochmal vor, in Vers 3, die lautet in folgender Weise. Lest ruhig mit, wenn ihr die Bibel vor euch habt. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien, wo er sich jetzt auch befindet, der Paulus, aufgerufen, ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Der Paulus sagt das nicht einfach so als eine Wiederholung einer Sache, die sowieso selbstverständlich ist, sondern er sagt es einem Mitarbeiter, den er selbst liebt und schätzt, als eine Aufforderung, die für ihn, für den Timotheus, im Augenblick ganz schwierig war. Dieses Bleiben in Ephesus war für ihn eine Angelegenheit, die ihn sehr belastet hat, die ihn sehr auch angegriffen hat. Und nichts ist einfacher, als wenn man sich schwer tut, auch mit einer Sache, sie einfach abzugeben, sie auf die Seite zu legen. Zu sagen, im Reich Gottes gibt es ja noch viele andere Aufgaben. Diese Aufgabe ganz allein, warum sollte ich sie jetzt auch tun? Sie überfordert mich. Es ist einfach zu viel für mich. Ich suche mir eine andere Aufgabe, die mir besser gefällt. Eine andere Aufgabe, die einfacher für mich ist. Eine andere Arbeit, wo ich nicht fortwährend auch so zu kämpfen habe, selber auch angegriffen werde. Solche Gedanken kann man sich durchaus vorstellen, dass sie auch im Herzen des Timotheus aufgetaucht sind. Und nun erklärt der Paulus, ich rufe dich auf, in Ephesus zu bleiben. Die ganze Bibel ruft immer wieder den Einzelnen auf, an dem Ort zu bleiben, wo Gott ihn auch hingestellt hat. Also ich kann nicht jetzt die vielen Bibelstellen euch auch aufschlagen, die nun hierzu uns etwas erzählen können. Aber ich möchte eine doch euch vorlesen. damit ihr versteht, es ist nicht eine Sache, die nur den Timotheus damals betroffen hat, es betrifft uns insgesamt. Ich lese uns aus dem 37. Psalm ab Vers 1 vor. Der David schildert hier seine Umstände, Lebensumstände, die er hat und auch seine Geschwister um ihn herum habe, die nun auch mit dem Herrn lebe und ihm vertraue. Und nun gibt er ihnen einen Rat in diesen ganz schwierigen Lebensumständen. Erzürne dich nicht über die Bösen. Das kann ganz leicht passieren, auch dem Timotheus, wenn er jetzt an diese Menschen denkt in Ephesus, die ihm das Leben so schwer machen. Dann kann er durchaus auch zornig werden. Warum machen die mir mein Leben so schwer? Warum kann es nicht einfacher für mich sein? Erzürne dich nicht über die Bösen. Muss der Herr uns das nicht auch ganz neu aufs Herz legen? Man kann Zorn haben, ohne es nach außen sichtbar werden zu lassen. Einfach im Herzen kann man diesen Zorn mit sich tragen. Diese böse Menschen, ereifere dich nicht über die Übeltäter. Legt es im Herrn hin, wenn ihr zu kämpfen habt. Legt es im Herrn hin, wenn ihr in schwierige Umstände seid. Wenn euer Leben und die Gemeinschaft mit den Menschen, mit denen ihr zusammenlebt, euch schwerfallen. Dann geht es hier weiter in Vers 2, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Der David sagt also, dass die Gottlose doch auch am Ende von Gott ihr gerechtes Urteil finden werde. Nun aber die Anleitung, vertraue auf den Herrn. Und das ist nun gesagt an damals alle, die um den David herum waren und den Herrn auch geliebt habe, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. Bleibe, übe Treue. Es sind manches Mal ganz kleine Dinge, die uns aus den Händen gleiten, auf dem Weg, den wir selber auch gehen mit dem Herrn Jesus. Es kann manches Mal sein, dass wir Dinge vom Herrn Jesus aufs Herz gelegt bekommen haben, die wir jetzt im Augenblick fast schon wieder verloren haben. Die er uns mitgegeben hat auf den Weg, und die wir am Anfang unseres Glaubenslebens sehr ernst genommen haben. Wir haben sie wirklich in unser Herz geschlossen. Es sind Worte gewesen, die uns damals sehr viel bedeutet haben. Aber es scheint so, dass im Augenblick es nun für uns so ist, dass wir sie vielleicht gar nicht mehr vor Augen haben, dass wir sie vergessen haben, dass wir über sie hinwegsehen. Nun erinnert uns der Herr daran, bleibe in dem, was ich dir gezeigt habe. Gehe dein Weg mit mir in aller Treue weiter. Sorge dich nicht so sehr um diese Umstände um dich herum, die dir so schwer fallen. Der Timotheus war vielleicht jemand, der gern alles im Griff hatte. Das sind wir doch alle solche Menschen, oder? Wir wollen unser Leben im Griff haben. Wir wollen es geregelt haben. Wir wollen in gewisser Weise auch eben organisieren und planen können. Wir wollen Ruhe und Friede haben. Nun passieren aber Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Auf einmal kommen sie in unser Leben hinein, wie jetzt bei dem Timotheus in der Gemeinde, Menschen, die ihn angegriffen haben und durch welche er persönlich dann auch Probleme gehabt hat. Und er kann sie nicht regulieren, diese Umstände. Es müsse gar kein Mensch sein, die uns da in unserem Leben vielleicht auch Probleme bereitet. Es können auch Dinge sein, die uns ganz schwer fallen. Dinge, die wir nicht regulieren können, die wir nicht kontrollieren können, aber die für uns sowas wie Feinde sind, uns unangenehm sind. Und nun kommen wir aus unserer Sicherheit, aus unserem Frieden heraus und wir werden unruhig. Und es kann durchaus sein, dass wir in solch einem Augenblick daran denken, alles zu verändern und zu sagen, nun gehe ich einen ganz anderen Weg. Und der Herr sagt anstattdessen, gib es doch in meine Hände. Und vertraue mir, dass ich dich bewahre und behüte kann und dich auch lenke und leite kann auf dem Weg, den ich dir gegeben habe. Bleibe im Land und übe die Treue. Oder wie eben nun bei dem Timotheus hier es ihm ganz persönlich gesagt wird, bleibe in Ephesus. Manch einer hat einen Dienst für den Herrn Jesus begonnen. Manch einer hat ihn vielleicht auch einst einmal in ganz besonderer Weise lieb gehabt. Und er hat ihn geschätzt und er hat ihn gerne gemacht. Aber jetzt ist es unter Umständen ganz anders geworden. Nicht, weil der Herr Jesus diesen Dienst nicht mehr gibt oder dieses Anliegen nicht mehr für uns hat, dass wir es auch ausfüllen sollen, sondern weil wir von unserer Seite aus Veränderung erfahren haben. Und dieser Dienst, den wir einmal als etwas angesehen haben, was für uns ganz wichtig ist, ist jetzt im Augenblick für uns angegriffen. Und der Herr erinnert uns daran, bleibe doch bei dem, was ich dir gegeben habe als Aufgabe. Bleibe bei deinem Zeugnis, bleibe dabei mit deiner Gabe, dem Herrn zu dienen. Bleibe dabei. Der Widersacher sagt, bleibe nicht dabei. Das ist ja nun von der anderen Seite her immer wieder dieser Kampf, den wir auch spüren. Der Widersacher kommt zu uns und sagt, gib auf, höre auf, bleibe nicht mit dabei. Höre auf in dem, was du jetzt begonnen hast. Es ist dann, wenn Menschen fortwährend sich von ihren Gefühlen zum Beispiel leiden lassen, dann ist es eine Klaviatur, die der Widersacher spielt. Meine Gefühle erlenkt und leitet sie. Sie lassen sich nicht vom Wort Gottes und vom Geist Gottes leiten. Sie lassen sich von ihren Gefühlen leiten. Und nun vermag der Satan, ihre Gefühle in einer Art und Weise zu beeinflussen, dass sie heute hier sind und morgen dort sind. Sie sind nicht in der Lage, einen Weg zu gehen und bei einer Sache zu bleiben. Sie können nicht treu sein. Sie sind überall und nirgendwo. Sie können in ihrem eigenen Herzen gar nicht stabil werden. Sie können in ihrem Lesen der Bibel nicht wirklich wachsen, weil sie selbst in der Bibel noch heute darum rennen, morgen darum rennen. Sie haben keinen Plan und keine Ordnung. Sie können nicht bei einer Sache bleiben. Sie fangen etwas an und hören es wieder auf. Und dann fangen sie wieder neu an, in einem Buch zu lesen, der Bibel. Und wieder hören sie damit auf und fangen wieder an, irgendwo anders zu lesen. Zickzack, kreuz und quer. Dieses Bleibe, dieses Vorangehen auf einem Weg, den der Herr mir gegeben hat, dieses stetig bei ihm zu sein, das ist im Herrn ein Anliegen. Und wir alle miteinander hier in diesem Raum kämpfen fortwährend in unserem Leben mit diesen Problemen. Jeder von uns hat sie. Jeder würde am liebsten fliehen und sagen, ich kann mir es auch leichter machen, ich könnte auch einfacher es haben, es wäre dann nicht so anstrengend. Und der Herr von seiner Seite will uns aber ermutigen, zu sagen, bleibe. Kümmere dich nicht so sehr darum, dass es schwierig ist, zu bleiben. Manches Mal habe Christen eine Vorstellung von ihrer Nachfolge und von ihrem Leben, die erschreckend unbiblisch ist, dass sie sage, mein Weg, wenn ich ihn mit Jesus gehe, muss ja ein Weg sein, der schön ist. Dabei muss es mir gut gehen, ich muss mich wohlfühlen. Wo steht es in der Bibel? In der Bibel heißt es bei dem Josef, als er im Gefängnis war, dass der Herr mit ihm war. Hat er sich wohlgefühlt? Während bei Demas, der die Welt liebgewonnen hat, wahrscheinlich das Wohlfühlen da war. In seinem Fleisch hat er sich wohlgefühlt, wenn er mitten in der Welt war. Aber der Herr war nicht mehr da. Wie denken wir über diese Dinge? Was ist das Entscheidende? Was ist das Wichtigste? Was ist die größte Aufgabe, die der Herr mir letztendlich gibt? Nicht nur bleibe in Ephesus, bleibe bei mir. Bleibe bei mir. Du kannst unter Umständen gerade auf so einer Berg- und Talfahrt sein, dass es dir schon ganz schwindelig geworden ist und dass du gar nicht mehr den Kurs vor dir siehst. Du siehst gar nicht mehr, wo es hingehen soll. Du weißt nicht die Richtung, du siehst nicht das Ziel. Es ist dir unendlich schwer und es ist für dich aus diesem Grund auch sehr mühsam. Der Timotheus hat unter Umständen genauso empfunden. Was tue ich hier überhaupt? Das macht keinen Sinn. Wir kommen nicht voran. Das sind fortwährend Auseinandersetzungen, die wir zu führen haben. Und nun sagt der Paulus ihm, bleibe du. Und der Herr sagt zu uns, bleibe du bei dem, was ich dir gegeben habe. Bleibe du bei mir. Wenn ihr in der vergangenen Woche von eurer Seite aus nicht beim Herrn wart, könnt ihr euch jetzt nicht freuen. Ihr habt jetzt keine Freude an der Bibel, an der Predigt, am Gottesdienst. Ihr streitet innerlich mit Gott. Das ist nicht das Werk des Herrn Jesus an eurem Herzen, sondern da will einer euch mit aller Gewalt und Macht wegziehen, damit er euer Leben zerstören kann. Und er möchte euch sagen, ach komm, ich gebe dir, was dein Herz begehrt. Ich werde dein Leben erfüllen, bleibe bloß weg. Ich gebe dir sehr viel dafür. Lasst euch nicht von solch einer Stimme einlullen. Bleibt bei dem Herrn Jesus Christus. Bleibt in dem, was er euch gegeben hat als Aufgabe. Aber ich möchte euch noch etwas anderes hier mitgeben, was der Paulus dem Timotheus aufs Herz gelegt hat. Und das ist nun etwas, was, wenn wir es hören, erst einmal für uns, ich möchte es mal so sagen, fast erschreckend ist. Für den modernen Christen hört sich das als etwas an, was ihn vielleicht fast sogar fremd vorkommt. Ich lese es euch vor, dann werdet ihr merken, was ich meine. Also die erste Anweisung an den Timotheus, bleibe. Aber jetzt kommt noch eine zweite Anweisung. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Dass du gewissen Leuten gebietest. Was heißt es? Befiehlst. Ja, Moment mal, das geht doch nicht. Der Timotheus kann doch nicht befehlen. Also so geht es doch nicht in der Gemeinde Jesu, dass da jemand Gebiete und Befehle kann und anordnen kann und die anderen sollen die dann einfach hören. Ist das wirklich so gedacht? Das kann doch nicht die Bibel meinen. Das ist doch nicht etwas, was sie wirklich auch so denkt. Vielleicht habt ihr ja genau diese Vorstellung und sagt, also so verstehe ich Gemeinde nicht. Im 1. Korinther 11, Vers 17 kommt ja dieser Begriff auch dann nochmal vor. Ich möchte euch einfach mal so ein paar Stellen hören lassen, damit ihr begreift, dass dieses Gebieten, was der Paulus dem Timotheus aufs Herz legt, dass er Anordnungen treffen soll, Befehle soll, dass dies durchaus die neutestamentliche Gemeinde kennzeichnet. In 1. Korinther sagt der Paulus Folgendes in Kapitel 11, Vers 17. Das aber kann ich, da ich beim Anordnen bin, beim Befehlen bin. Ja, Moment, woher hat er denn eigentlich dieses Recht? Er ist doch gar nicht vollkommen. Er kann doch nicht einfach Befehle erlassen. Der Timotheus ist doch nicht vollkommen. Der kann doch mir nichts sagen und einfach Befehle, sagt vielleicht jetzt jemand von Ephesus. Das darf doch gar nicht sein. Das ist doch unmöglich. Aber wenn Gott den Timotheus wie den Paulus gebrauchen will, um seine Gemeinde anzuleiten, dann darf er das doch tun. Und das tut er auch. Gott leitet seine Gemeinde durch die, die er in die Verantwortung stellt, die von ihrer Seite aus dann auch zum Beispiel anderen weitersage und weitergebe, was für sie gut und richtig ist. Anordnungen, Gebiete, wo es notwendig ist. Nun, betet ihr dafür, dass die Verantwortlichen hier in der Gemeinde das gut machen können? Ich möchte jetzt gar nicht darüber sprechen, ob ihr das für richtig erachtet, aber betet ihr dafür, dass die Verantwortlichen in der Gemeinde in einer rechten Weise leiten und führen können? Das ist eine große Verantwortung. Man kann ja auch vieles verkehrt machen. Man kann ganz falsche Anordnungen geben. Man kann ganz falsche Befehle erteilen, ganz falsch gebieten. Und eine Gemeinde, die die Bibel liest und das Neue Testament vor Auge hat, bete darum, Herr, schenke du unseren Verantwortlichen Leitung, Führung durch deinen Heiligen Geist, dass sie recht anordnen können, recht gebieten, recht befehlen können, wo es notwendig und richtig ist. Ich hoffe, dass ihr das tut. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Aber das soll der Timotheus tun. Das ist etwas, was er nun auch in dieser Situation, die so schwierig ist, einfach machen soll. Es gab Unruhe in der Gemeinde. Da sind Leute, die glauben, dass sie eben Gesetzeslehrer sind. Sie sind es aber gar nicht. Sie bringen alle durcheinander. Es ist ein rieses, also einfach nur eine einzige große Diskussion. Bloß noch in der ganzen Gemeinde. Mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Jeder diskutiert mit dem anderen. Es ist gar kein, also gar nicht mehr in irgendeiner Weise das vorhanden, was da sein sollte. Eine Ausrichtung zu Christus, ein Leben in der Liebe des Herrn mit ungeheucheltem Glauben, mit einem reinen Herzen und einem guten Gewissen. Das, was eigentlich auch wichtig wäre. Und das Leben, das aus dieser Liebe heraus auch dann entsteht. Es ist nur noch ein Reden miteinander, diskutieren miteinander. Weißt du das? Und ich denke das so und du denkst das so. Und man diskutiert über Minute und Viertel und eine halbe Stunde und eine Stunde. Kennt ihr das? Aber das Leben der Gemeinde ist dadurch unwahrscheinlich gefährdet. Es kommt nichts Praktisches, was den Herrn ehrt und was auch sein Werk voranführt, dabei heraus. Es ist nur so, dass der eine sagt, ich habe recht. Ich bin der richtige Ausleger. Und der andere sagt, ich habe recht. Und du denkst ganz falsch. Und mitten hinein in diesen Tumult sagt der Paulus jetzt dem Timotheus, gebiete, dass sie begreifen, dass das, was sie tun, dass es wertlos ist, dass es leeres Geschwätz ist, dass es ihnen gar nicht weiterhilft. Ich muss sagen, der Timotheus, der hat von Gott eine Aufgabe bekommen. Also, das ist gar nicht so einfach. Wie sind sie wohl damit umgegangen, die Geschwister dort in der Gemeinde in Ephesus? Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele einfach gesagt haben, ich lasse mir doch von dem nichts sagen. Das darf der doch gar nicht. Das nehme ich doch gar nicht ernst. Wie geht die Gemeinde mit Anordnungen um, die nun von der Gemeindeleitung kommen? Das ist heute für die Gemeinde in unserer Zeit ein großes Problem geworden. Weil das Verständnis des Christseins eines geworden ist, ich bin für mich selbst derjenige, der entscheidet. Und wenn mir jetzt in der Gemeinde jemand so was wie ein Gebot oder ein Befehl gibt oder sagt, mach das so, das heißt doch für mich noch lange nicht, dass ich danach handeln soll oder muss. Das ist ganz oft leider der Fall, dass dieses Denken sich mehr und mehr ausbreitet. Natürlich sollt ihr nicht danach handeln, wenn es völlig unbiblisch ist, was derjenige euch rät, der nun euch diese Dinge auch sagt und erklärt, macht es so. Wenn es ganz unbiblisch ist und ihr sagt, es ist ja von der ganzen Bibel her zu sehen, dass das, was er mir gebietet, nicht richtig ist, müsst ihr gar nicht darauf hören. Aber eines muss ich euch sagen, im Angesicht des ersten Timotheusbriefes und dessen, was dort steht, wenn ihr die Leitung der Gemeinde und ihre Anleitung, die sie gibt, durch den Herrn, durch sein Wort missachtet, dann missachtet ihr nicht zuallererst den Ältesten, sondern ihr missachtet den Herrn der Gemeinde. Und wenn ihr mit Gott streitet, werdet ihr nicht glücklich. Mit Gott zu streiten, das ist, als würde ich, wie beim Paulus, also in den Stachel laufen. Gott hat Zeit, er kann euch über Jahrzehnte hinweg einfach so auf die Seite stellen. Er muss euch gar nicht, also jetzt gleich irgendwo, nicht, also irgendwas da, also er hat ganz viel Zeit. Manches Mal tut er das, dass er Leute über eine ganz lange Zeit sich selbst überlässt, bis dass sie so leiden, dass sie merken, Mann, das ist ja nicht mehr lebenswert, mein Leben. Aber es ist viel einfacher für den Einzelnen, wenn er in seiner Gemeinde, wo Gott ihn hingestellt hat, die Anleitung, die er erhält, wirklich auch umsetzt. Dass man ihm raten kann, dass man ihn leiten kann, dass er sogar sagt, ich bin jetzt vielleicht in einer Situation, wo ich Entscheidung zu treffen habe, ich gehe mal zu dem Bruder hin, den Gott in meiner Gemeinde in die Verantwortung gestellt hat. Das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich. Man geht irgendwo hin, zu Freunden, die man hat, aber jetzt nicht irgendwie, dass man das begreift und versteht, wie Gott Gemeinde denkt. Nun, ich will da gar nicht arg viel weiter und länger fortführen oder fortsetzen, weil ich glaube, das ist eine ganz sensible Angelegenheit. Aber ich bin vollkommen davon überzeugt, dass wir heute in der Gemeinde Jesu im Jahre 2020 das als überaus fremd ansehe, dass jemand mir gebieten soll. Und ich soll auch noch darauf hören. Dass wir sagen, also der Timotheus, also was da der Paulus ihm sagt, ja, das ist vielleicht in dieser besonderen Situation dort damals so gewesen. Aber das ist ja nicht etwas Grundlegendes in der Gemeinde, dass da von oben her Leitung geschieht, auch wenn sie Leiter heißen, auch wenn sie Hirte heißen, dass sie wirklich leiden und führen. Das also, nein, das ist nicht so unsere Überzeugung. Wir wünschen uns das eher so, dass wir selber leiden und führen. Wie denken wir darüber? Kann der Herr uns leiden und führen? Das würden wir nie abstreiten, dass der Herr uns leiden und führen soll. Was wir sicherlich noch nicht gar nicht so gut verstanden haben, dass ein Großteil der Leitung und Führung des Herrn für seine Kinder durch die Gemeinde geschieht. Es heißt nicht umsonst die Herde Gottes. Das heißt also, dass der Einzelne in dem Maße, wie er sich von der Gemeinde ausklingt, in dem Maße, wie er sagt, also diesen Teil kann ich vielleicht manches Mal nutzen, wenn ich Lust dazu habe und ich kann das auch mitnehmen, was alles ich dort erhalte und was ich vielleicht gerade auch brauchen kann. Aber ansonsten darf die Gemeinde nicht zu nah an mich herantreten. Wenn es zu persönlich wird, dann also mache ich einfach zu. Wenn wir so denken, dann wird der Herr uns in ganz viele Bereiche das spüren lassen, dass es sein Weg ist, wie er seine Kinder leitet in der Gemeinde. Durch verantwortliche Christen, die sie lieben, die für sie da sind, die ihnen ein Vorbild sind, die ihnen aber auch Anweisungen und Anleitungen geben. So, jetzt muss ich aber noch ein bisschen weitermachen. Nicht mehr arg lange, aber ein bisschen möchte ich schon noch auch weitermachen. Das ist jetzt nicht das Einzige gewesen, was der Paulus dem Timotheus mitgegeben hat, sondern es sind ja noch andere Dinge, die da auch wirklich behandelt werden. Und es sind nun Dinge, die wirklich auch die Gemeinde insgesamt betreffen. Sie solle Dinge meiden lassen. Sie werde hier als negativ dargestellt. Und sie soll auf der anderen Seite Dinge tun, leben. Was soll sie meiden und worin soll sie eigentlich leben? Was läuft da verkehrt? Was ist es, was also nicht stimmt? Fremde Lehren zum Beispiel sind da. Leute, die fremde Lehren verbreiten. In Vers 3 am Ende heißt es genau so, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Das haben die damals getan und aus dem Grund war es aber nun auch notwendig, ihnen klare Anweisungen zu geben, dass sie das nicht tun sollten. Fremde Lehren. Manche, die hier vielleicht schon ganz lange in die Gemeinde gehen, die wissen gar nicht, dass wir als Gemeinde ein Glaubensbekenntnis haben. Vielleicht haben sie es noch nie für sich durchgelesen. Eine Zusammenfassung der biblischen Lehre, der gesunden Lehre, wie der Paulus dann eben am Ende von diesem kleinen Abschnitt auch es sagt, was der gesunden Lehre eben entsprechen soll oder nun da nicht entspricht. Was ist eigentlich gesund und was ist fremd? Ganz viele sagen heute, das ist nicht wichtig. Hier, mein Herz sagt es mir, Mein Herz sagt mir, was gesund und was fremd ist. Also, der ist mir sympathisch. Von dem lasse ich mir was sagen. Das wäre mir zu wenig. Wie viele sind in der Lage, die Herzen von Kindern Gottes zu stehlen, nur aus dem einen Grund, sie sind sympathisch. Könnt ihr unterscheiden zwischen fremder und gesunder Lehre? Was ist fremde Lehre? Was ist gesunde Lehre? Natürlich könnt ihr für euch sagen, das muss ich gar nicht wissen. Ich muss gar nicht die biblische Lehre kennen. Überhaupt ist Dogmatik etwas, was, das ist ja ganz lebensfremd. So wird heute viel gesprochen. Wir haben eine Lehre, ein Glaubensbekenntnis, welches wir auf der Homepage unserer Gemeinde ganz klar auch sagen, das Westminster Glaubensbekenntnis. Viele sind hier schon mehrere Jahre, aber haben das vielleicht noch gar nicht gelesen. Das ist nicht vollkommen. Kein Glaubensbekenntnis auf dieser Erde ist vollkommen. Aber es ist eine überaus gute Zusammenfassung der biblischen Lehre. Und wenn nun der Einzelne in Ephesus es gesagt bekommt, du pass auf mit deiner fremden Lehre, dann heißt es doch, er soll sich der gesunden Lehre zuwenden. Er soll eben nicht rummachen an einzelne Dinge, Fabel oder Legende, wie es da auch in Ephesus der Fall gewesen ist. Er soll sich auf das Evangelium konzentrieren. Heute wird diskutiert über Israel. Heute wird diskutiert über die Prophetie. Heute wird diskutiert über ganz nebensächliche Dinge und Menschen zerreiben sich in diesen Diskussionen. Sie kommen auch nicht auf den Gedanken, die Lehre von Gott, die Lehre von dem Menschen, die Lehre von der Sünde, die Lehre von der Erlösung, die Lehre von dem Erlöser, wirklich sich zu betrachten. Gibt es sowas? Ja, das gibt es durchaus. Und nicht nur, dass es das gibt, sondern es hilft meinem Leben, gesund zu leben, deswegen gesunde Lehre. Manch einer, der ist nicht glücklich, denkt aber gar nicht daran, dass die biblische Lehre ihn gesund machen kann. Heute ist ein absolut schräges Verständnis vorhanden, was Lehre betrifft. Und leider wird es so gerne aufgenommen von ganz vielen Christen. Aus dem Grund ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Katechismen auswendig gelernt werden. Man braucht es nicht. Aber was machst du denn, wenn du verzweifelt bist und Christus für dich nicht wirklich der Erlöser ist? Du beschäftigst dich mit dich selber, mit dir selber. Du kreischst um dich selber herum. Du hörst jetzt gar nicht die Bibel, die ja dir sagt, von dir weg dich zu Jesus hinzubewegen. Du hast es nie gelernt. Du hast ein Leben im Evangelium nie gelernt. Du hast es nicht als notwendig angesehen unter Umständen. Nun möchte heute Morgen der Herr Jesus dich und mich ermutigen, darin weiter zu wachsen. Weiter zu lernen, fremde Lehre zu meiden, Legende, Fabeln, leeres Geschwätz. Wisst ihr, dass ganz viel in unserem Leben von solchem Geschwätz besteht? Vielleicht will ich es jetzt nicht, ich will es nicht zu sehr übertreiben, aber ich möchte es mal andersrum sagen. Können wir uns kontrollieren oder tun wir es eigentlich, dass wir uns selber Rechenschaft geben, wie viel von dem, was ich sage, hilft mir in meinem Leben? wirklich? Und wie viel von dem, was ich sage, ist eigentlich wertlos? Ob ich es jetzt am Ende gesagt habe oder nicht, macht für mein eigenes Leben gar keinen Unterschied. Was ist leeres Geschwätz? Das ist interessant, dass damals in der Gemeinde in Ephesus es ein Problem war. Können wir lernen, zu reden in einer Art und Weise, die uns aufbaut und zu Jesus Christus bringt, uns ermutigt, uns gegenseitig stärkt, auf ihn zu sehen? Oder reden wir, wenn wir miteinander reden, über ganz wertlose und belanglose Dinge? Nachher, jetzt, wenn wir nach dem Gottesdienst. Das ist jetzt alles vorbei. Gottesdienst ist vorbei. Jetzt kommt das jetzt wieder, was viel wichtiger ist. Ist aber nicht wichtiger. Ist belanglos. Nicht, dass ihr nicht reden könnt über alltägliche Dinge. Das möchte ich nicht sagen. Aber wenn wir nicht lernen, persönlich über biblische Dinge zu sprechen, dann haben wir, wenn wir hier hinausgehen, nichts mehr von der Predigt mitgenommen. Dann ist das, was in der Arbeit war, was ich erlebt habe, was da alles auch passiert ist, das ist es, was wir mitnehmen. Und der Satan hat das Wort uns genommen, bevor wir den Raum verlassen haben. Wir müssen es lernen. Ich habe mir schon überlegt, dass wir als Gemeinde einmal nach dem Gottesdienst einfach uns 10 Minuten zusammensetzen und dann uns miteinander Gedanken machen, was wir lernen konnten, mitnehmen konnten. Und dann still hinausgehen. Manchmal ist es sinnvoller, still hinauszugehen und mitzunehmen, was man erhalten hat, als fortwährend weiter und weiter und weiter zu reden. Die Gemeinschaft ist notwendig, nicht, dass ich diese Gemeinschaft kritisieren will. Sie ist so wichtig. Aber wir müssen lernen, uns in dieser Gemeinschaft aufzubauen, uns zu stärken, uns auszurichten, uns gegenseitig auch auf den Herrn hinzuweisen. Das ist so wichtig, dass wir das lernen und nicht eben dann am Ende vielleicht sagen müssen, das, was ich jetzt geredet habe, ist vielleicht gar nicht so arg bedeutsam gewesen. Man kann da wirklich abirren. Davon sind einige abgeirrt, von dem Ziel der Weisung, der biblischen Weisung, Liebe aus reinem Herzen, Liebe aus ungeheucheltem Glaube, Liebe aus einem guten Gewissen. Sie sind abgeirrt. Wo befindest du dich? Wo führt dich dein Weg hin? Nicht jetzt heute, wo du hier sitzt, aber wenn du jetzt zu Hause bist, wenn dich niemand sieht, wo bist du dann? Bist du dann auf dem Weg zu Jesus, mit Jesus? Oder gehst du ganz woanders hin? In Ephesus war das ein Problem. Leute, die haben einfach einen Weg gewählt, der sie weggebracht hat vom Herrn. Das waren immer noch religiöse Dinge. Und sie haben das auch rechtfertigen können unter Umständen. Das sind ja ganz religiöse Dinge, worüber wir uns hier unterhalten. Mythen, Farben, Legenden, die im Alten Testament dann auch gepflegt worden sind, von denen ganze Leute, die da auch diese Legende gestrickt haben. Aber sie haben sie abgebracht von ihrem Weg. Wo führt dein Weg dich hin, wenn du jetzt die Gemeinde verlässt? Wo bist du heute Nachmittag und heute Abend? Wo bist du morgen und übermorgen? Abirren, man kann wirklich abirren. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was also ich selber mir da ausgedacht habe, um euch jetzt zu ärgern. Das ist ein Problem der neutestamentlichen Gemeinde gewesen, dass da Leute in Ephesus, so wie ihr jetzt auf ihre Stühle gesessen sind, und sie sind eigentlich am Abirren gewesen. Und nun ruft der Herr sie zurück, komm wieder, lebe im Evangelium. Das ist hier, und damit höre ich auch auf, das ist das Letzte, aber was mir ganz arg wichtig ist, was ich euch noch mitgeben möchte. Leben im Evangelium. Das ist, was der Paulus als wichtig ansieht, die gesunde Lehre nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Lebe in dem Werk Jesu Christi, so kann ich es jetzt auch durchaus beschreiben und schildern. Lebe in dem, was Jesus für dich getan hat. Wie fremd ist uns das heute? Das ist wirklich etwas, was nicht so alltäglich überall an jeder Straßenecke einem zu Gehör gebracht wird. Lebe im Evangelium. Lebe in dem Werk Jesu, was er für dich vollbracht hat. Du bist unruhig, der Herr Jesus ist dein Friede. Lebe in dem Frieden des Friedensfürsten. Du hast keine Ahnung, der Herr Jesus ist für dich zur Weisheit vom himmlischen Vater gemacht worden. Gehe mit seiner Weisheit, suche seine Weisheit und seine Leitung. Du weißt nicht, welche Entscheidung du zu treffen hast. Nun, der Herr kann dir als Hirte helfen, dass du auf rechter Straße gehen kannst. Wisst ihr, das eine, diese Diskussionen, die bewirken gar nichts. Die bewirken nur Rechtgläubigkeit. Ich weiß es besser, ich bin intelligenter. Aber das Leben mit Jesus bewirkt eine Liebe, die für das ganze Leben, für die ganze Gemeinde, für diese ganze Welt ein Segen ist. Was soll eigentlich unsere Gesinnung sein? Was ist es eigentlich, was es ja zum Ausdruck bringt, diese Liebe, von der hier auch der Paulus redet, was das Endziel aller Anweisung letztendlich auch darstellt? Wie drückt sie sich denn eigentlich aus, diese Liebe? Wie kann ich das denn merken, ob ich auf dem rechten Weg bin oder ob ich abgeirrt bin? Nun, Liebe, wenn sie vorhanden ist, bewirkt einiges. Liebe ist langmütig. Sie kann wirklich warten. Liebe ist gütig. Liebe beneidet nicht. Liebe prahlt nicht. Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Du bist auf dem falschen Weg, wenn du dich jetzt, wenn du Gottes Wort hörst, nicht freuen kannst. Dann bist du dabei, abzuirren. Dann ist das Endziel aller Weisung eines, was bei dir nicht mehr ankommt. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Ja, das ist Liebe. Christliche Liebe. Sie kann ertragen. Nicht, ich reg mich auf, ich lasse das jetzt sein, ich gehe doch nicht mehr hin, ich höre auf. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Darum geht es dem Paulus, wenn er an den Timotheus schreibt. Erinnere sie daran, was eigentlich das Hauptziel des Gebotes ist, deiner Anweisung, deiner Predigt, deines Lebens. Liebe aus reinem Herzen, mit gutem Gewissen, mit ungeheucheltem Glauben. Die Liebe Gottes. Die Liebe, die vom Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen wurde. Wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, kennt ihr das nicht. Das hat für euch keine Bedeutung, ihr lacht darüber. Das geht nicht in euer Herz hinein. Aber wenn ihr den Herrn Jesus Christus kennt, dann ist da ein Punkt, wo der Herr anfängt, an euch zu arbeiten. Und dann sind diese Dinge da, wie auch im Philipperbrief. Es ist schon spät, aber darf ich euch das eben auch noch mitgeben? Diese Gesinnung, die wir haben sollten, die aus dem Gottesdienst, aus der Gemeinschaft in unserer stille Zeit mit dem Herrn Jesus eben auch herauskommen soll. Eine Gesinnung, wie sie Philipper 2, Vers 5 auch erwähnt ist. Denn ihr sollt so gesinnt sein. Das ist jetzt, was der Paulus dem Timotheus für die Geschwister in Ephesus letztendlich auch erklären möchte. Was das Ziel ist, dieser Anweisung, die der Timotheus auch geben soll. Liebe aus reinem Herzen, ungeheuchelten Glauben, guten Gewissen. Das ist die Liebe, die Jesus hatte. Und diese Liebe bewegt ihn, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raubfisch zu halten, Gott gleich zu sein, sondern sich zu entäußern. Diese Liebe bewegt mich, auf etwas zu verzichten, was mir zusteht. Das ist christliche Liebe. Ich verzichte etwas, an dem ich festhalten könnte, was ich ein Recht darauf hätte zu haben. Aber ich gebe es einfach hin. Für wen? Für Sünder. Für meine Nächsten. In einer Gemeinde, wo die Liebe erstirbt, besucht man sich nicht gegenseitig. Jeder Einzelne sagt, ich habe keine Zeit. Ich muss nach mir schauen. Ich muss danach schauen, dass meine Angelegenheiten, dass die wirklich auch so richtig zur Erfüllung kommen. Und eine Gemeinde, wo die Liebe Christi die Herzen der Kinder Gottes prägt, sagt, es ist gar nicht so wichtig, ob ich jetzt meine Rechte alle bekomme und was mir so zusteht. Da ist jemand, der braucht meine Hilfe. Der hat eine Last und ich möchte diese Last tragen. In solche Gemeinde schickt Gott Menschen, die verloren sind, weil andere da sind, die sich um sie kümmern. Und er schickt sie nicht in Gemeinde, wo jeder nur denkt, was ist der Nächste für mich? Der hat doch keine Bedeutung. Ich muss den doch nicht einladen. Ich muss mir doch keine Gedanken machen, ob ich schon die Geschwister in meiner Gemeinde je eingeladen habe. Ob ich so mit ihnen darüber spreche, ob ich für etwas für sie beten kann, wie es ihnen geht. Das würde mich ja daran hindern, selber auch meine eigene Anliegen zu verwirklichen. Liebe, was ist es eigentlich? Der Herr Jesus zeigt es uns. Liebe heißt, ich verzichte auf etwas, was mir zusteht. Ich entäußere mich, ich werde ein Knecht. Ich möchte kein Knecht werden. Das ist ja schrecklich. Ich soll anderen dienen? Ich soll einfach mich so herabbeugen? Aber ich bin doch ein König. Ich bin doch ein Herr. Ich diene doch nicht anderen. Wo kann Mission gedeihen? Wo kann Evangelisation gedeihen? Wo können Verlorene errettet werden? Wo Menschen sagen, ich entäußere mich. Ich werde Knecht für den anderen. Ich gehe mit ihm diesen Weg. Es tut mir unendlich weh, ihn zu begleiten. Aber ich möchte, dass er Jesus kennenlernt. Ich möchte, dass er errettet wird. Da gedeiht Mission, da ist Evangelisation. Das ist Liebe. Nicht, ich setze mich nachher hin und diskutiere stundenlang mit irgendjemand über irgendetwas, gehe dann nachher nach Hause und nehme gar nichts mit. Sondern lasst uns darüber Gedanken machen, Menschen zu erreichen, Menschen zu gewinnen. Wir haben jetzt so vor Weihnachten diese drei kleine Einsätze gehabt. Der Herr hat es uns spüren lassen, was es bedeuten konnte. Haben wir dieses Anliegen? Oder reicht es uns aus, einfach nur für uns selbst zu leben? Jeder geht seinen eigenen Weg. Man sieht sich so sonntags mal, kommt zusammen und redet ein bisschen und dann geht man einfach wieder auseinander. Gemeinde ist ein Körper, ein Leib, eine Gemeinschaft, die in Liebe ihrem Herrn dienen soll. Knechtsgestalt annehme. Und dann Gehorsam, das steht ja hier auch, da haben wir es wieder. Ich soll jemand anderem gehorchen? Wenn mein Herr nicht dem himmlischen Vater gehorcht hätte, könnte ich nie errettet werden. Wenn er gesagt hätte, ich bin Sohn Gottes, ich muss niemand gehorchen, würde ich noch verloren sein. Und doch steht es hier so beschrieben. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Wir sind alle Rebellen. Wir alle, ich auch. Wir gehorchen nicht gerne. Wir wollen gerne selber tun, was auf unserem Herzen liegt. Aber das ist es, worin wir leben sollen. In der Liebe, die der Herr Jesus Christus uns auch zu schenken vermag. Im Evangelium. Im Vertrauen auf sein Werk. Ich werde da nächstes Mal fortfahren, will hier aber jetzt zum Schluss kommen. Es ist ganz hilfreich, dass wir uns einmal selber diese Gedanken machen, wie weit wir von der Gemeinde in Ephesus uns vielleicht unterscheiden, viel besser, viel schlechter dastehen. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass wir unser Gemeindesein nicht nur als etwas ansehen, so quasi, ich komme mal sonntags hin, sondern was hat der Herr für einen Plan mit mir? Wie lebe ich in meiner Gemeinde? Wie gehe ich mit dieser Gemeinde voran? Vermag der Herr mit mir zu reden? Kann er mir wirklich Anweisungen geben durch Geschwister, die er selber dazu berufen hat? Oder sage ich für mich, ich lasse mir nichts sagen. Das ist mir egal, was der mir sagt. Vermag der Herr uns neue Freude zu geben an sich selbst am Evangelium? Oder reicht es uns aus, über irgendwelche religiöse Themen zu diskutieren, bis zum geht nicht mehr? Was sind wir? Eine Truppe, die einen Marschbefehl erhalten hat, für Jesus zu leben, für ihn voranzugehen, für ihn zu streiten? Oder sind wir ein Diskussionsclub? Haben wir einen Auftrag? Wenn ja, dann gehen wir voran, dann dienen wir ihm. Dann lasst uns eben auch sehen, wie er uns gebrauchen möchte. Und er möchte uns gebrauchen. Er möchte uns ganz sicher gebrauchen. Er möchte uns segnen und uns innerlich wie äußerlich Wachstum schenken. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Aber zuallererst muss er uns auch zeigen, wer wir sind. Das Wichtigste für uns ist, zu ihm zurückzukehren. Ist gar nicht einmal zuallererst irgendwas zu tun, ganz neu zu ihm zurückzukehren. Zur ersten Liebe zurückzukehren. Und dann können wir Schritt für Schritt vorangehen. Der Herr wird uns dabei leiten. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir sind in einer Lage, wo wir vieles sehen von dem, was auch damals in Ephesus ja, der Fall war. Wir tun uns wirklich auch ganz arg schwer damit, dass wir uns einfach von dir etwas sagen lassen, dass du unser Leben bestimmen kannst, dass du uns erklären kannst, was gesund und was nicht gesund ist. O Herr, wir wollen dir das hinlegen. Und wolle dich um Erbarmen bitten, dass du uns doch auch zur Umkehr führst, persönlich, und uns weiter veränderst. Ach, dass wir noch viel mehr auch leben können mit dir und in dir. Dass wir aber auch treu sein können in dem, was du uns gegeben hast. O Herr, wir danken dir nun auch, dass wir mit dir in die neue Woche gehen und dass es deine Anweisungen sind, die wir hören konnten. Denn in diesen Anweisungen ist Kraft, göttliche Kraft auch, sie zu erfüllen. Ja, dein Wort hat Kraft, uns wirklich zu verändern. Wenn wir es nur wären, die sich jetzt anstrengen sollte, das würde gar nicht klappen. Aber du bist der Erretter und gebrauchst dein Wort, um uns zu retten. Dafür wollen wir dir danken. Amen.